mich anzusehen, ich gehe kein Vergnügen, deswegen ich jeden Morgen beim Rasieren, nicht wahr? Also machen Sie ruhig den Mittelgang jetzt frei, nicht wahr? Zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und darum können wir ihn jetzt bitten, dass er uns begegnet, dass er zu uns spricht. Es hat keinen Sinn, dass Sie Wilhelm Busch hören. Davon haben Sie nichts. Wir haben genug Menschengeschwätz gehört. Aber Sie müssen Jesus hören. Und darum wollen wir bitten, dass er seine gute Hirtenstimme ertönen lässt. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, du auferstandener Heiland, du einzige Chance dieser armen, verlorenen Welt. Vor dir ist jetzt keine große Versammlung. Vor dir sind wir lauter einzelne Leute mit ihren Sünden und ihren Ketten. Und ihren Sorgen, mit ihrem geistlichen Tod. Ach Herr, du kennst uns, du weißt, was in uns ist. Vor dir ist das alles aufgedeckt. Und ich danke dir, dass keiner da ist, für den du nicht gestorben bist. Bitte ziehe heute Abend Menschen zu dir. Lass deinen Heiligen Geist über diese Versammlung kommen. Zieh Menschen zu dir. Du wirst unser Gebet hören. Amen. Jetzt sollen die Essener Jungs mal ein Lied singen. Die singen nicht schön, aber laut. Das ist kein Konzert, sie wollen euch eine Botschaft singen. Wisst ihr? Sie wollen euch die Botschaft singen. Los, Jesus errett mich jetzt.
Gott ist ihr Leben und Erde.
Yeah.
so viele Leute. Und wir wollen noch aus dem Lied 7. Wir wollen aus dem Lied 7 den zweiten und dritten Vers noch singen. Lied 7, Vers 2 und 3. Könnte ich irgend besser haben? Das ist von Jesus die Rede, von dem wir heute Abend sprechen wollen. Und in anderen Städten. Und wenn ich dann den Leuten sage, sie sollten den Herrn Jesus kennenlernen, dann kriege ich immer die Antwort, wissen Sie, ich glaube auch an Herrgott. Wir glauben auch an Herrgott. Ganz Westdeutschland glaubt auch an Herrgott. Sie glauben nicht mal an Gott, sondern sie glauben auch an Herrgott. Sie glauben auch an Herrgott, nicht? Oder ist hier ein Atheist? Ist hier ein anständiger Atheisten, Gottesleugner? Er soll sich mal melden. Keiner, nicht? Die glauben allen Herrgott. Aber hat dieser Glaube ihr Leben neu gemacht? Hat dieser Glaube sie mal glücklich gemacht? Ich kam neulich von der DDR zurück, da hatte ich Vorträge in Erfurt. Und dann sprach ich im Zug mit einem Herrn, ach, Sie sind Pfarrer, ja. Ja, ich glaube auch an Herrgott. Wenn Leute Pfarrer sehen, sagen sie immer gleich, ich glaube auch an Herrgott, nicht? Sie glauben auch an Herrgott, ja. Da sagt er, das ist doch eine teuflische Religion, dieser Atheismus in der DDR. Also Atheismus heißt Gottesleugnung, nicht? Und Sie wissen, dass in der DDR die offizielle Staatsreligion ist, es gibt keinen Gott. Die Christen leben da, ich habe riesige Versammlungen gehabt, wie hier. Wundervoll, nicht? Da hat mich kein Mensch gehindert. Machen Sie keine Illusion. Aber die offizielle Staatsreligion ist, es gibt keinen Gott. Wir sind in der Schule gelehrt. Und er sagt, dieser Herr, das war also schon auf dem westlichen Boden, das ist eine teuflische Religion, dieser Atheismus. Dann habe ich gesagt, also das stimmt nicht. Der Atheismus ist nicht eine teuflische Religion, sondern eine menschliche Torheit. In der Bibel steht, die Toren sprechen in ihrem Herzen. Es ist kein Gott. Es ist eine menschliche Blindheit. Die teuflische Religion, das ist was anderes. Die Religion vom Teufel, wir wollen mal überlegen, was die Religion vom Teufel ist. Der Teufel weiß genau, dass Gott ist. Der Teufel glaubt auch an Herrgott, wie Sie. Der Teufel glaubt auch an Herrgott, wie Sie. Der Teufel weiß haargenau, dass es einen Gott gibt. Aber dieser Glaube hat ihn noch nicht umgeändert. Er ist immer noch teuflisch geblieben. Der Teufel freut sich auch nicht an Gott. er wäre froh, wenn er weg wäre. Der Teufel tut auch nicht die Gebote Gottes. Ja, meine Freunde, es ist wie Sie. Sie glauben an Herrgott, aber das macht Ihr Leben nicht anders. Das freut Sie nicht. Sie übertreten alle Gebote Gottes. Sie sind unkeusch, sie lügen, sie sind neidisch, sie gehen nicht in die Kirche, sie nicht. Meine Freunde, ich habe dem Herrn gesagt, wir in Westdeutschland, wir haben eine teuflische Religion. Dass alle an Herrgott glauben und keiner seinen Willen tut und keiner seine Gebote ernst nimmt und keiner dankbar ist, dass Gott da ist und keiner sich freut und keiner ihn liebt. Das ist die Religion des Teufels und die haben wir hier. Jesus hat einmal gesagt, dass du kalt oder warm wärst. Weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ich bin ein Atheist lieber als die Christenheit, die von Herrgott glaubt und davon keinerlei Gebrauch macht. Na, haut es hin? Ja? Habe ich recht gesprochen? Ja? Da sitzt ihr alle da. Ist das richtig, junger Mann, was ich sage? Und sehen Sie, ich habe dem Mann gesagt, so ein aller Weltglaube an Herrgott, so Feldwald- und Wiesenglaube an Herrgott, das ist ja völlig sinnlos. Sie sollten Jesus kennenlernen. Christentum heißt Christentum, weil es da die Rede ist von Jesus Christus. Wir sind Christen, die nicht einmal Jesus Christus mehr kennen. Wir sind ein Verein vielleicht. Junge, Junge, Junge. Nee. Sie sollten Jesus kennenlernen. Hören Sie auf mit Ihrer, ich glaube auch an Herrgott, sondern fangen Sie mal an, Jesus kennenzulernen. Da ist anders. Mensch, dann kommen Sie aufs richtige Christentum. Ich möchte hier gar nichts anderes, meine Freunde, als Sie das richtige Christentum lernen, lehren. Und das richtige Christentum heißt, dass man Jesus kennt. Und ihm gehört und ihn liefert. Und jetzt muss ich Ihnen also heute Abend, möchte ich Ihnen heute Abend kurz sagen, warum ich also so viel von Jesus rede. Sie haben die Handzettel gesehen, da hat einer erklärt, habe ich ja so Geschichte geschrieben, haben Sie gelesen, dass einer sagt, ich wäre verrückt und ich hätte einen Vogel, weil ich immer von Jesus rede. Ich will Ihnen heute Abend erklären, warum ich nicht vom Herrgott rede, so allerwelts Herrgott, sondern von Jesus rede. Alles klar? Warum ich von Jesus rede, warum mich Jesus freut, warum ich Jesus lieb habe, warum ich Ihnen Jesus verkündige. Ich will Ihnen die Hauptpunkte nennen. Wenn ich alles sagen wollte, wäre ich morgen früh noch dran und Sie wären alle weggelaufen. Erste, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Sehen Sie, ohne Jesus wissen wir überhaupt gar nichts von Gott. Ohne Jesus wissen wir überhaupt gar nichts von Gott. Haben Sie ihn schon gesehen? Ich auch nicht. Gott ist ein verborgener Gott. Der wohnt in einem Licht, das niemand zukommen kann. Da können sich die Menschen was ausdenken über Gott, aber das ist alles dummes Zeugs. Und all die Religionen der Welt sind ein Ausdruck davon, dass die Menschen eine Sehnsucht nach Gott haben, aber sie haben ihn nicht gefunden. Und da hat Gott gesagt, jetzt komme ich. Und ist in Jesus zu uns gekommen. Liebe Leute, ich muss nur ganz kurz wiederholen, was ich am ersten Tag sagte. Gott ist nicht im Himmel ferne. Wo soll der sein? Wo der Sputnik reist oder wo? Die Bibel hat nicht die Anschauung, wie man uns vorkommt. Da oben ist Gott, hier ist die Erde und unten ist die Hölle. Das ist gar nicht die Anschauung der Bibel. Die Bibel sagt von Gott, ganz modern, er ist in einer anderen Dimension. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten, nicht da oben, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Es gibt mehr Dimensionen, meine Freunde. Gott ist in einer Dimension, das können wir nicht hin, aber er ist ganz nah. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn da ein junger Mensch ist, der sich im Dreck um Gott kümmert und alle Gebote Gottes mit Füßen sind. Und Gott ist so geduldig und gibt ihm noch Atem und Leben dazu. Toll ist das, toll. Da bleibt mir Verstand stehen. Wenn ich Gott wäre, hätte ich es anders gemacht. Aber er macht so. Nicht? Unehre von allen Seiten umgibst du mich. Und nun passen Sie mal auf, ich will Ihnen sagen, wie das ist, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist. Da will ich ein Beispiel brauchen. In meinem reich bewegten Leben bin ich unter anderem auch öfters mal in Gefängnissen gewesen. Und da war ich nicht, ich habe nicht geklaut, das war es nicht, das war ein Politiker. Und da war ich einmal in Essen in einer schrecklichen, in einem Polizeigefängnis mit ganz engen Zellen und da waren nur so Betonwände. Wenn man, also einer gehuscht hat im dritten Stock, dann fiel ihm, gab der einer, umso ungefähr war das nicht. Man konnte alles hören. Und da wurde an einem Samstagabend ein Junge eingeliefert, so 16-Jähriger. Der hatte auf dem Bau eine Uhr gestohlen und nun wurde er also in das Polizeigefängnis getan, am nächsten Morgen, um Richter vorgeführt zu werden, am Montagmorgen. Ich hörte bloß hinter meiner Eisentür, wie der Junge erst so patzig immer schrie, das ist ungerecht, ich habe nichts getan. Und dann fiel die eiserne Tür zu und dann kamen die Riegel. Und dann kommt das Grauen, das kenne ich, wissen Sie, das Entsetzen. Jetzt kann vielleicht ein Fliegerangriff kommen, du bist eingeschlossen. Du bist in der Menschenhände, das Grauen in der Zelle. Es braucht gar nichts passieren, hier allein in der Zelle. Und da wird der Junge weich und fängt an zu schreien. Mama, lass mich raus, Mutter, Mutter. Ganz verzweifelt, Panik, kopflos. Die anderen Gefangenen wurden wild, es gab eine kurze Unruhe. Er schrie dann, ich hab's ja getan, ich will alles gestehen, lass mich raus. Dann habe ich geschellt und dann kam der Wärter. Ich habe gesagt, hören Sie, Sie brüllen den Jungen an. Ich bin Jugendpfarrer, lassen Sie mich zu den Jungen, da verstehe ich mehr von. Ich garantiere Ihnen, der ist in 3 Minuten still. Ich habe eine Botschaft, die ihn still macht. Lassen Sie mich zu dem Jungen. Nein, sagt er, das geht nicht und schlug die Türe zu. Na, habe ich gesagt, dann macht er einen Dreck alleine. Er war danach. Die Nacht vergesse ich nicht, oder teufellos in die Gefängnis. Und immer zwischendurch das Geschrei dieses verzweifelten Jungens. Zwischen uns war eine dünne Betonwand. Ich hörte sein Schreien, verstehst du? Und ich habe da gestanden und manchmal gedacht, ich könnte die Wand einhauen und zu dem armen Kerl rübergehen. Aber es ging nicht. Jetzt verzeiht, dass ich mal so rede. In der Lage ist der lebendige Gott. Es drängt in die Wand der Dimensionen von uns. Und dann kam unser Geschrei und unser Elend und unsere Schuld. Versteht? Ach, unser unruhiges Gewissen, das kam alles vor ihm. Wie das von dem Jungen zu mir kam. Und da jammerte ihn des Volkes. Und da hat Gott die Wand kaputtgeschlagen, die zwischen ihm und uns war. Gott hat die Wand kaputtgeschlagen, die zwischen ihm und uns war und ist in Jesus zu uns gekommen. In Jesus zu uns gekommen. Ein Mann, der es begriffen hat, was da ist, der hat gesagt, durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der Höhe. Das ist ein schönes Wort. So ein Wort kann nur in der Bibel stehen, so wundervoll, nicht wahr? Einfach schön. Durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der Höhe. Da schickt Gott seinen Sohn, sein Heiland in die Welt herein, als Antwort auf alles Elend, auf all die Gottlosigkeit, auf all die Sünde, schickt Gott seinen Sohn. Und er stirbt am Kreuz und Gott weckt ihn auf. Und ist er hier, der gute Hirte. Versteht? Er ist die Offenbarung Gottes. Ich wüsste nichts von Gott, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Aber seit sein Sohn gekommen ist, weiß ich auch, dass Gott lebt. Und seit Jesus gekommen ist, ist die Gottesleugnung Unwissenheit oder Bosheit. Leute, die Gott leugnen, wissen nichts von Jesus. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in der DDR auf Rathäusern von Jesus reden konnte. Und die Leute haben mir atemlos zugehört. Man kennt das Evangelium nicht mehr. Man kennt Kirche und so, nicht? Aber Jesus kennt man nicht. Oder man sagt, Jesus war ein Mensch wie wir. Oder Jesus war ein Religionsstifter.
Also an Religionsstiftern habe ich gar kein Interesse. Ich könnte meinen Notfall alleine Religion ersinnen. Nein, am Sohn Gottes, durch den Gott zu uns gekommen ist. Daran liegt uns. Versteht ihr? Das ist das Herrliche. Er ist die Offenbarung Gottes. Oh, da gibt es eine feine Geschichte in der Bibel. Verstehen Sie mich überall? Spreche ich nicht zu schnell? Unterbrechen Sie mich ruhig und rufen Sie, wenn ich zu schnell spreche. Das ist eine preußische Unart. Aber wissen Sie, von Maikäfern kann ich gelassen reden, aber nicht von Jesus. Da geht mir das Herz auf, nicht? Sehen, da gibt es eine feine Geschichte in der Bibel. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern vom Vater. Er nennt Gott Vater. Und ich spüre den Jüngern an, wie sie krabbelig werden. Gott ist doch so unbekannt. Wie kann er einfach Vater sagen? Und da unterbricht ihn einer und sagt, zeig ihn uns doch. Das genügt uns. Zeig ihn uns. Wir haben alle nicht gesehen. Gott, zeig ihn uns. Und da sagt Jesus, er lächelt wahrscheinlich, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Offenbarung Gottes. Liebe Leute, ihr könnt an dieser großen Offenbarung Gottes nicht vorübergehen. Ich sage den schönen Spruch nochmal, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der Höhe. Dass er erscheine denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen, das sind wir doch, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Junger Mann, was würde in Ihrem Leben werden, wenn Sie Jesus Ihre Füße auf den Weg des Lebens, auf des Friedens richten würden, lassen würden. Aber ich muss weitermachen. Warum ich von Jesus rede? Erstens, er ist die Offenbarung Gottes. Zweitens, das ist mir das Wichtigste. Er ist der Einzige im Himmel und auf Erden, der Sünde vergeben kann. Meine Freunde, bitte, belügen Sie sich jetzt nicht selber und sagen, ich habe keine Sünde. Das nimmt Ihnen niemand ab. Das glaubt Ihr eigenes Herz nicht. Und das glaubt ihnen Gott nicht. Und wenn sie es ihrem Pfarrer sagen, wenn der für 5 Pfennig Verstand beieinander hat, glaubt er sie ihm auch nicht. Wir haben das 10.000 Leuten gesagt, ich tue recht und scheue niemand, ich bin schon recht. Und dann habe ich gegrinst und gedacht, lüg du mal weiter. Nicht wahr? Lügen sich jetzt nicht selber. Ich muss nochmal die schöne Geschichte aus Zürich erzählen, die vergesse ich nicht. Hatte ich in Zürich, das ist in der Schweiz bekanntlich, ne? Für die, die in der Geografie gerade fehlt haben, da ist ein Kongresshaus, mit einem Bund, wie bloß die Schweizer bauen können, ein Kongresshaus am Zürichsee, also wunderbar schön, riesige Versammlung. Wie der Saal zu klein wurde, da versinken die Wände und dann kommt das ganze Foyer und die Nebensäle dazu, herrlich. Und es sind vor langem nach dem Worte Gottes. Und da sehe ich, da standen an der linken Wand so 3 Herren. Die fielen mir auf. Die fielen mir auf. Der eine hatte so ein sehr elegantes Manjoubärtchen. Und sie sahen nicht so aus, als wenn sie eben aus dem Christenverein junger Männer kämen, sondern eher auf dem Weg in eine Nachtbar. So sahen die Typen aus. Aber sie waren gekommen, weil eben viele Leute kamen und hörten mir sehr interessiert zu. Sie fielen mir auf. Und dann fiel das Wort. Liebe Leute, Jesus vergibt Sünde. In dem Augenblick sehe ich, wie der Mann mit dem Mansu-Bärtchen lächelt und seinem Nachbar was ins Ohr flüstert. Ich habe es nicht gehört, natürlich auf die Entfernung, aber ich sah im Gesicht, was er sagte. Er sagte etwa so, ach, da haben wir es, das ist so Pfarrergeschwätz. Vergebung der Sünde, da steht in keinem modernen Roman was und in keiner Zeitung was davon, das kommt in keinem Schlager vor, das ist so richtig Kirchenlatein so. Und da packte mich der Zorn. Bitte, schreib mir jetzt keiner einen Brief, dass der Zorn Sünde ist. Da kriege ich, wenn ich jetzt sowas gesagt habe, kriege ich nächsten Tag von 5 Frauen einen Brief, das ist doch Sünde, dass sie zornig waren. Ich weiß es, schenken Sie es sich. Also, ich kriegte aber einen, kann man nicht helfen. Und ich weiß noch nicht mal, ob der Sünde war, ich war gar nicht sicher. Ich kriegte also einen hellen Song und sagte, Moment, ich muss die Versammlung für einen Augenblick unterbrechen. Ich möchte Ihnen eine Frage vorlegen, auf die Sie mit Ja und Nein sich selber Antwort geben sollen. Und meine Freunde, die Frage lege ich Ihnen jetzt vor und bitte, es soll sich jeder auf Ja und oder Nein Antwort geben. Ich fragte, wollen Sie für alle Zeiten auf die Vergebung der Sünden verzichten? Wollen Sie darauf sterben, dass Sie es nicht nötig haben? Ja oder nein? Wollen Sie für alle Zeiten auf die Vergebung der Sünden verzichten, weil das Quatsch ist? Ja oder nein? Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Minute Zeit, überlegen Sie. Auf einmal war ein großes Schweigen. Und da sehe ich, wie dieser Herr richtig bleich wird und sich an die Wand lehnt. Nein, das wollte er nicht. Für alle Zeiten. Sterben drauf, lieber nicht, ne? Der gottloseste Bursche, der da hinten steht. Der sagt sich, im Notfall möchte ich auch Vergebung der Sünden haben. Ich möchte nicht mit meinem ganzen Dreck sterben und vor Gott gehen. Denn du weißt genau, dass eine Ewigkeit gibt und Gericht. Das weißt du ganz genau. So, und weil es so steht, möchte ich euch sagen, Vergebung der Sünden kann nur einer geben, nämlich Jesus. Und entweder gehst du zu ihm hin in die Stille und bekennst ihm deine Sünden mit dem Mund und dann schau auf sein Kreuz und glaube es, es quillt für mich sein teures Blut, das Glauben fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Oder du bleibst in deinen Sünden und fährst in deinen Sünden dahin. Es geht hier um ihr zeitliche und ewige Existenz, wenn ich sage, Jesus allein kann Sünden vergeben. Wir haben grauenvolle Sünden hier versammelt. Schreckliche Dinge. Nach einer Versammlung kam ein Mann und sagte, ich war Offizier im KZ, ich muss endlich sagen, was mögen hier für Sünden versammelt sein? Alle verschwiegen unter der Oberfläche, Ehebrüche im Kriege, schmutzige Dinge von jungen Leuten. Gott wird sie ans Licht bringen. Wollt ihr darauf warten? Wollt ihr nicht über umkehren und zu Jesus gehen, der am Kreuz für euch starb und sagen, Heiland, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich will sie dir bekennen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, steht in der Bibel. Mach uns rein von aller Sünde. Von aller Sünde. Denk mal. Von aller Sünde. Aber wenn du das nicht haben willst, kannst du es bleiben lassen. Im Reich Gottes gibt es keinen Zwang. Wer in seinen Sünden und seiner Schuld bleiben will, darf es auch. Aber ziehen die Konsequenzen dann. Gott wird sie dann mal richten. Gott gibt uns eine Chance, Vergebung der Sünden zu bekommen. Ah, lassen Sie uns wieder wie jeden Abend miteinander hinausgehen, im Geist nach dem Hügel Golgatha, wo die drei Kreuze über die Köpfe ragen. Die rechts und links, das sind Typen wie wir, aber der in der Mitte, der stirbt für dich. Herr Jesus, du Sohn Gottes, warum hängst du da? Warum ist dein Gesicht so blutig und dein Haupt zerrissen von der Dornenkrone? Warum, Herr Jesus? Und dann antwortet er dir, da bezahle ich für dich. Lasst mich ein ganz dummes Beispiel brauchen, das kann euch vielleicht blöde vorkommen. Ich habe einen Freund in der Schweiz und wir machen viele schöne Reisen zusammen. Und da sind wir fröhlich und mittags gehen wir irgendwo hin und essen. Gut, aber reichlich, in irgendeiner Weise durchfahren, nicht? Und wenn wir fertig sind oder Kaffee ist getrunken, dann sagt, heißt es, so, einer muss jetzt zahlen. Einer muss zahlen. Dann sage ich gewöhnlich, Hans, du hast größere Portemonnaie, der ist ein reicher Fabrikant, zahl du mal, nicht wahr? Oder ich tue, als wenn ich wollte, aber er ist dann schon schneller bei der Hand. Aber das ist so, verstehen Sie? Das Wörtliche ist bei uns so geläufig geworden. Einer muss jetzt zahlen. Und da durchfuhr es mich mal ganz heiß, dass dieses Ferienwörtchen, dieses Ferienwörtchen, einer muss jetzt zahlen. An die allerschrecklich wichtigste und größte Frage führt. Nämlich an die Frage unserer Sünde und Schuld. Mensch, einer muss zahlen. Entweder zahlst du in der Hölle dafür, oder du nimmst es an, dass Jesus für dich bezahlt hat. Und drittes gibt's nicht. Mein Lieber, den Heiland verachten, das tut man nur auf eigene Gefahr, das kann ich euch sagen. Er vergibt Sünde. Was ist das für eine Geschichte? Die muss ich eben erzählen, eine biblische Geschichte. Wie der Herr Jesus mal in einem Zimmer ist und lehrt das Volk. Und dann war die ganze Stube voll von Schriftgelehrten und Pharisäern, die von ganzem Land gekommen waren, ihm zuzuhören. Nicht? Und Elende kamen auch und er heilte sie, heißt er, und waren Mordsgedränge. Und da kamen ein paar Männer und brachten einen kranken Freund, der war durch Gicht gelähmt. Und da haben sie gesagt, lass uns doch mal eben durch. Und die Leute haben gesagt, sei doch ruhig mit, man nicht so Gedränge. Überlegt mal, wie das wäre, wenn jetzt so ein Haufen Matratze auf so einem Bahre hier durchgebracht werden sollte. So war das, nicht? Und da sind die Männer in ihrer Not um die ganze Bude rumgelaufen, um das Häuschen, und haben gesehen, das ist ein flaches Dach und nur einstöckig, und da steht eine Leiter. Und da haben sie ihren kranken Freund auf das Dach transportiert. Das mag eine Arbeit gewesen sein. Und mir hat immer der Gichtbrüchige leid getan. Wenn die Bahre dann so steht und der arme Kerl nicht, der kann sich nicht halten und rutscht da rum. Also endlich hatten sie ihn oben. Und dann haben sie einfach die Ziegel abgenommen und ein Loch gemacht. Und Stricke an die Bahre gebunden und haben ihn da runtergelassen. Ich habe eine blühende Fantasie mir auch vorgestellt. Wie der Herr Jesus lehrt und die Elenden hören ihm zu. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten runzeln die Stirn, es passt ihnen nicht, die ganze Richtung passt ihnen nicht. Und auf einmal rieselt ihnen Kalk auf die Brust. So, nicht? Und dann gucken sie nach oben, auf einmal ist da ein Loch und der blaue Himmel schaut da rein. Nicht? Und ich kann mir so vorstellen, wie durch das Loch auf einmal so vier Köpfe runtergucken. Und da ist auch kein Platz für eine Bahre. Und die Männer kurz entschlossen, lassen die Bahre einfach runter, da gab's Platz. Wer will gerne eine Bahre mit dem Gichtbrüchigen auf dem Kopf kriegen? Ja, also gab es Platz. Und daraus sieht man, dass immer noch mehr Platz gibt, als man denkt, nicht wahr? Könnten also auch hier noch wahrscheinlich 100 sitzen. Naja. Und nun liegt der Mann vor Jesus nach dieser köstlichen Geschichte. Wisst ihr, in der Bibel stehen wundervolle Geschichten, nicht? Hier, unser Essen und ich, wir besprechen jetzt eine ganze Woche lang bloß diese Geschichte. Da wären noch die Wochen noch nicht fertig mit der Geschichte. Und ich sehe, dass die Leute nun drängen und der Mann liegt auf der Bahre vor Jesus. Und jeder wartet, ob der Heiland jetzt wohl sagt, ich kann nicht heilen, steh auf. Und da sieht der Sohn Gottes den Mann an und der Mann sieht ihn an und der Sohn Gottes sieht den Mann an und die Blicke verfangen sich immer mehr ineinander. Und dann sagt Jesus, ich vergebe dir deine Sünde. Ich kann das, weil ich dafür bezahle am Kreuz. Mensch, ich habe eine Aufregung. Die einen hinten haben gesagt, was heißt, der will gesund werden. Und die Pharisäer begriffen und sagten, Sünde vergeben, Mensch, was das gäbe, das kann nur Gott. Ja, sagt Jesus, kann nur Gott, darum tue ich es. Das kann nur Gott und darum tue ich es. Versteht ihr? Der Sohn Gottes kommt, um uns reinzuwaschen von Sünden. Stirbt dafür am Kreuze, ich bitte euch, nicht? Und das ist die größte Erlösung, wenn man das erfahren darf. Mir sind meine Sünden vergeben. Das ist also herrlich. Ich möchte sagen, die Vergebung der Sünden ist das größte Geschenk zwischen Himmel und auf Erden. Und da werden mir alle Christen zustimmen, oder nicht? Blauer Himmel über sich. Frieden mit Gott. Ach, ich muss weitermachen. Warum ich von Jesus rede, könnt ihr mal eben singen, Jesu Namen verklingen zwischendurch? Das norwegische Lied, das wir hergebracht haben. Elend, wenn man von Jesus spricht, dann möchte man tausend Dinge sagen und um 9 ist fertig, das habe ich versprochen. Ich muss die drei Dinge, die ich noch sagen muss, jetzt je 5 Minuten. Jesus ist der Einzige, der mich frei machen kann vom Bann des Teufels. Ich weiß, ein moderner junger Mann lacht vielleicht und sagt, Teufel, gibt es einen Teufel? Da sage ich, hast du das noch nicht gemerkt? Mensch, ich möchte gern gut sein. Ich möchte gern rein sein, strahlend rein. Ich möchte wahrhaftig sein, dass man mir anspürt, nicht in Stolpern an einer Lüge kommt in meiner Nähe. Möchtet ihr doch auch, nicht? Möchtet ihr nicht ganz gut sein, ganz rein, ganz wahrhaftig? Möchtet ihr alle? Möchten wir nicht richtig strahlende Gotteskinder sein? Warum sind das denn nicht? Warum sind wir denn das, was wir nicht sein möchten? Spürt ihr, dass eine Macht da ist, die euch festhält? Natürlich gibt es einen Teufel. Aber nicht so mit Pferdefuß und so dummes Zeug. Aber einen richtigen, persönlichen Teufel. Und Gott lässt ihm noch die Macht. Und das weiß ich ganz genau. Dass ich mit dem Teufel allein nicht fertig werde. Aber ich weiß, dass Jesus stärker ist. Und er ist der Einzige. Ach, ich erzähle euch eine Bibelgeschichte, ist viel gescheiter als alle Theorie hier. Da knirscht eines Tages ein Schieflein am Strande von Gadara und heraussteigen Jesus und 12 Jünger. Es ist da ein breites Ufer und dann noch Wiesen, aber auch Felsen. Und kaum sind sie am Ufer, da geht ein Gebrüll an. Und da kommt ein Besessener daher. Ach, das war so ein Mann, der hat früher mit der Sünde gespielt, jetzt spielt der Teufel mit ihm. Er reißt sich alle Kleider vom Leib und ist immer nackt, denn der Teufel ist schamlos. Er liebt die Schamlosigkeit, er sorgt dafür. Das sind alle Illustrierten, die Schamlosigkeit, Orient feiern. Und er lebt in den Höhlen und Gräbern. Der Mann, der Arme, er ist kontaktschwach, er kann keinen Kontakt finden mit anderen Menschen. Genau wie ihr. Ihr seid doch alle einsam, ihr seid doch alle einsam. Nicht? Der Mensch von heute ist einsam. Er hat der junge Mann 10 Verhältnisse mit Mädels und bleibt sein Leben lang einsam. Ach. Ein Mann besessen, sagt die Bibel. Die nennt es beim Wort. Was meint ihr, wie viele hier sind, bei denen der Teufel eine sehr große Macht hat? Und nun sind sie so friedelos. Ich muss noch mal die Geschichte erzählen, wie einer meiner Freunde bei so einem reichen Generaldirektor eingeladen war. Riesenfest, herrlich ging's zu. Und da trifft mein Freund in getümmeltes Fest den Gastgeber und sagt, Herr Direktor, Sie haben's gut. So ein Villa, so ein Park, so viele Freunde, nette Frau, Bombenstellung, Sie haben es gut. Und da sagt der Mann, ja, ich hab's gut. Prost, ich hab's gut. Aber fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Und dann klopft er verzweifelt an seine Brust. Fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Ach, wie viele stehen hier, die so sagen könnten, frag mich nicht, wie es hier drin aussieht. Der Teufel, meine lieben Freunde, macht sehr friedelose Leute. Da stehst du auf, musst Radio schon andrehen. Nicht eh aus dem Bett bist richtig, nicht? Und immer was los. Und bald unter dem Einfluss und dem Einfluss, nur nicht Friede. Und jetzt erzähle ich weiter von dem Mann aus Gadara. Der Maler Steinhaus hat das gemalt. Das Bild ist im Krieg verbrannt. Wie Jesus vor dem Besessenen steht. Da steht dieser Besessene riesengroß. Und vor ihm der Heiland ganz majestätisch. Eine Begegnung. Ein Mensch in der Macht der Finsternis und der Sohn Gottes, aber Freier, der Erlöser. Als eine Stunde später Leute aus der Stadt kommen, es gab da noch einiges, können Sie selber nachlesen in der Bibel, da finden sie den Besessenen bekleidet zu Jesu Füßen sitzen und zuhören. Und seine Augen leuchten vor Freude. Er hat mich frei gemacht. Meine Freunde, seitdem ich nun 35 Jahre in der Großstadt Pfarrer bin, weiß ich um die Macht des Teufels. Wissen Sie, da braucht mir keiner was erzählen. 35 Jahre Ruhrgebiet, da weiß man was vom Teufel. Und ich bin so glücklich, dass ich vor Finsternis nicht kapitulieren muss, sondern verkündigen darf, Jesus ist kommen. Nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er der Sohn Gottes, er machet recht frei, bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen und springen die Bande. Möchten Sie das erfahren? Ich wünsche Ihnen, dass Sie es erfahren. Das sind keine leeren Worte. Und weiter. Jesus, die Offenbarung Gottes. Jesus vergibt Sünde. Jesus ist der Befreier von der Macht der Finsternis. Jesus ist, jetzt kommt das Nächste, ein Helfer. Ein Helfer in aller Not. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und nun muss ich also nochmal eine nette Geschichte erzählen. Die klingt beinahe na. Wir haben sonntags in meinem Jugendhaus in Essen ein paar hundert junge Burschen in der Bibelstunde. Und da spreche ich nicht, sondern so junge Männer, so Leiter. Und da stand ein Leiter auf und sagte, ihr werdet lachen, aber Jesus ist ein Helfer, und zwar ein merkwürdiger Helfer. Er hat neulich in der Ingenieurschule so eine mathematische Arbeit schreiben müssen. Und auf einmal saß er fest. Und da hat er gesagt, da fiel mir ein, dass der Herr Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also die ihm gehören, können ohne ihn nichts mehr tun. Meine fromme Mutter hat gesagt, ohne meinen Heiland kann ich den mal mit dem Pfannkuchen machen. Nicht wahr? Also die ziert dem jungen Mann ein, jetzt muss ich eben leise beten. Und dann überlegt er, ja halt, halt. Versteht, wenn Jesus mir helfen soll, muss er was von Mathematik verstehen. Muss er was von verstehen. Versteht denn Jesus was von Mathematik? Und dann geht ihm auf, tatsächlich. Er sagt leise, Herr, gib mir nicht. Du gibst den Weisen ihre Weisheiten, Verständigen ihren Verstand, hilf mir auch. Und er half ihm. Freunde, sagte, denkt euch, Jesus versteht was von Mathematik. Dies erzähle ich in einem Kreis von etwas älteren Freunden, denn mir verschlug es auch den Atem, so gesagt, wisst ihr, nicht? Und da sagt einer, ja, was ist da Besonderes dran? Denken Sie, ich habe neulich Folgendes erlebt, ich bin Innenarchitekt und ich musste ein Zimmer herrichten, so ein modernes Zimmer soll das sein. Heute machen sie Tapeten an die Decke und die Wände bemalt oder so irgendwas. Und da sagt er, ich hatte so ungefähr die Wände raus, aber die Decke hatte ich keine Idee für diese Bombenvilla. Und da fällt mir ein, ich müsste meinen Heiland bitten. Und da sagt er, ja, geht das denn? Ich kann ihn doch nicht bitten, mir zu helfen bei Innenarchitektur. Das ist doch eine Sache, die gab es vor 2000 Jahren noch nicht. Und dann sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun, Herr Jesus, gib mir eine Idee. Und dann sagt er ganz schlicht, er hat mir geholfen. Und ich bestätige Ihnen, Jesus versteht was von Innenarchitektur. Ich finde diese beiden Aussprüche einfach so schön. Verstehen Sie? Weil zwei moderne junge Männer sagen, wir kennen das Geheimnis eines Lebens mit Jesus. Er hilft uns, er tut uns immer einen Willen. Er hilft nicht immer, er lässt uns auch sitzen. Aber wir sind nicht mehr alleine. Wir sind in dieser verzweifelten Welt nicht mehr alleine. Ich kann die Hand fassen, die starke Hand, in jeder Verlegenheit meines Lebens. Und ich kann sie fassen, auch in der größten Verlegenheit meines Lebens, im Sterben. Und damit bin ich beim Letzten. Warum ich Jesus rühme, die Offenbarung Gottes, der die Sünde vergibt, der befreit von der Finsternis, ein Helfer in jeder Not. Er ist der Todesüberwinder. Meine Freunde, nehmen Sie das noch ab. Sehen Sie, es beelendet mich, wenn ich durch die Dörfer und Städte komme und sehe überall Ehrenmäler vom Krieg 70, vom Krieg 14-18, vom letzten Krieg. Und ich höre die Flugzeuge brausen, die schon die nächsten Ehrenmäler vorbereiten. Dann denke ich, es ist ein Todeshauch über der Welt. Es riecht nach Leichen. Ich habe das im Ersten Weltkrieg bei Verdun, der Somme, erlebt, wenn es nach Leichen roch. So kommt mir es oft in dieser Welt vor. In 100 Jahren ist keiner von uns mehr da. Stellt euch vor. Alles tot. Merkt ihr den Leichengeruch über der Welt? Den Todesgeruch? Und da eine Geschichte, die nicht ein Märchen ist, dass da einer auch im Grabe lag, und man hat sogar das Grab bewacht mit römischen Kriegsknechten. Und an einem frühen Morgen wird so hell, als eine Atombombe explodiert und der Stein fliegt weg von dem Felsengrab. Und die Kriegsknechte, ehe sie ohnmächtig werden, sehen, wie Jesus aus dem Grabe kommt. Der am Kreuze sein Haupt geneigt hat und verschied, kommt lebendig aus dem Grabe. Meine Freunde, das sind keine Märchen, die ständig hier, wenn Jesus nicht lebt, der hat mich am Wickel gekriegt. Das kann nur ein Lebendiger, kein Toter. Jesus lebt in der Todeswelt, in dem Geruch des Todes, ein Lebensfürst. Und er gibt denen, die ihm gehören, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Wissen Sie, wenn man ein wenig älter wird, so nicht wie ich, so die sechste Jugend ist vorbei jetzt, es neigt sich, es wird Herbst. Und eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens haben, mit Paul Gerhardt singen, so will ich zwar nun treiben mein Leben durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem schnöden Zelt. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt, damit ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Da freue ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie die Menschen das machen mit dem Sterben. Wissen Sie, da hilft dann auch, heute gibt man Leuten Spritzen, dass sie es nicht merken. In dem Augenblick, wo der Atem stockt, merken sie, wo sie aufwachen. Da ist er da, in dem Augenblick, wo sie aufwachen, wo sie einschlafen, wacht die Seele auf im Angesicht Gottes. Das gibt Schrecken oder Freude. Wissen Sie, wenn ich von der Ewigkeit spreche, vom Sterben, dann kommt immer einer und sagt, ach, da haben wir die Pfaffen. Am Schluss vertrösten sie Leute auf den Himmel. Das machen sie immer so. Vertrösten Sie Leute auf den Himmel, das macht der Busch auch so. Darf ich es eben klarstellen? Ich möchte keinen unbekehrten Menschen auf den Himmel vertrösten. Ihre Chance ist die Hölle. Gott zwingt sich niemand auf und wenn Sie nicht wollen, dürfen Sie in die Hölle gehen. Das ist der Platz, wo Gott nicht mehr hinschaut, wo Sie endgültig los sind. Ich denke nicht daran, einen unbekehrten Menschen auf den Himmel zu vertrösten. Aber das will ich Ihnen sagen, wenn Sie es riskieren, den Schritt über die Grenze zu tun und zu sagen, Herr Jesus, hier kommt ein ganz schwacher, armer, sündenbleiber Mensch, aber ich will jetzt dir gehören und an dich glauben und mein Leben dir geben. In dem Augenblick gehören sie dem, der ihm das ewige Leben schenkt. Ich möchte sie nicht am Himmel vertrösten, sondern sie rufen zu dem, der der Lebensfürst ist, in der Welt des Todes der Verlorenheit. Ach, möchten sie ein paar rufen lassen zum Heiland. Aber ich muss jetzt schließen. Wir wollen jetzt noch aufschlagen im Gliederbuch 10, die 10, den zweiten Vers. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Ach, den letzten Vers noch besser. 10, den letzten Vers. Mein Herz geht in Sprünge. Ihnen noch was bekannt geben. Die Busse stehen hinterm Sportplatz, vom Ausgang links abbiegen. Draußen sind zwei Büchertische mit Büchern von mir Ich möchte Sie namentlich hinweisen, das Büchlein Komm heim. Das ist vielleicht ausführlicher und besser, ruhiger gesagt, wie man heimkommen kann. Lieben Freunde, auf einigen Handzetteln ist was falsch gedruckt. Die Jugendversammlung ist am Sonntag, den 13. August. Auf manchen Handzetteln, nicht auf allen, steht Samstag. Sonntagnachmittag um 15 Uhr, um 3 Uhr, ist hier Jugendversammlung hier. Und ich meine so, wir machen eine richtige Jugendversammlung. Jugendversammlung ist Jugendversammlung. Und mit 80 Jahren ist die erste Jugend ernsthaft vorüber. Wollen wir sagen, von 14 bis 30, ja? Unter 14 ist man noch Kinder, über 30 ist passé. Ich meine, ich sehe natürlich, jetzt kommt ein Junge an und sagt, ich bin 13,5. Ich sage, Mensch, ich kontrolliere deinen Taufschein natürlich nicht. Aber so über den Daumen gepeilt. Von 14 bis 30. Und sollte, liebe ältere Leute, also einen unwiderstehlichen Drang fühlen, dabei zu sein, dann setzen Sie sich mal ein bisschen hinten hin. Sie hören ja da alles nicht und lassen Sie schon aus optischen Gründen, das fällt mal hier vorne, da lieben Jugend, nicht wahr? Also Posaunenbläser, wenn ihr auch 31 seid, ihr seid natürlich dabei. Ich muss ja auch da sein, nicht? Und ich bin 64. Nicht? Oder so Leute, Jugendgruppen leiden natürlich. Also wir stehen schon, nicht? Wir kontrollieren natürlich keinen. Lassen Sie die Liederbäder bis bitte auf den Plätzen liegen, die brauchen wir noch. Tun Sie nicht in Hanstäschchen. Und nach dem Segen, nach dem Schlussgebet, sehen wir stehen, wie jeden Abend, Anbetung Gottes. Lieben Leute, das muss über das Weiße hinüberschallen. Lob, Ehre und Preis sei Gott. 15 im dritten Vers. Und am Ausgang am Tor dürften Sie ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Also, weil es nicht für mich ist, nicht, ich will hier nichts verdienen, sondern für meine Essener Kreuzzug für Jesus unter der Ruhrgebietsjugend. Ich kann Ihnen sagen, es ist schon ein Kampf, nicht? Aber ein schöner. Ich habe mitten in Essen am Bahnhof ein riesiges Clubhaus, wo viele junge Menschen ihren Herrn Heiland gefunden haben. Das ist sonntags offen und abends, da können Sie Ihre Freizeit verbringen, nicht? Da gibt es, was das Herz begehrt, Billard und Spielplätze. Und es gibt nicht, dass nicht ein Junge nach einer halben Stunde hört, dass ihn Jesus rufen will, ne? Und das ist ein Feldzug, dafür brauche ich Geld. Und wer von Ihnen hat, der soll mir das mal geben. Meine Freunde, darf ich sagen, es ist eine kleine Schande, wenn man im Kino eine Mark bezahlt und Gott 5 Pfennig gibt. Also dann behalten Sie Ihre 5 Pfennige, ja? Sie brauchen nicht zu geben, aber Sie dürfen Gott nicht beleidigen. Sie verstehen? Nicht? Das ist das Werk Gottes. Ich kam mal in Norwegen in der Kirche und da sagt der Pfarrer, heute sammeln wir für Pfarrer Busch. Oh, sag ich, schön, Norwegen. Da sagt der Gemeinde, wir machen jetzt eine stille Kollekte. Ich sagte, stille, was ist das denn? Da sagt er, Scheine. Wir machen nicht so viel Lärm wie die Menschen. Und vor allem lassen Sie mich Ihnen sagen, meine Freunde, ich habe zu lange darüber geredet, hinterher ärgere ich mich selber. Dass man überhaupt davon redet. Lassen Sie es ganz bleiben, wenn es sich belastet. Um was geht, um was ganz anderes. Es kam mal ein Augenblick in der Geschichte von zwei Schwestern, die sehr betrübt waren durch den Tod ihres Bruders. Da saß eine im Haus mit den Leidtragenden, auf einmal kommt ihre Schwester und flüstert ihr was ins Ohr. Der Meister, Jesus, ist da und ruft dich. Und dann sprang sie auf. Und wissen Sie, das wollte ich heute Abend, Ihnen das ins Ohr sagen, hör mal. Der Meister ist da und ruft dich. Und nun beten wir. Herr Jesus, ich bin sehr froh, dass du wirklich rufst. Dass du vor der Türe stehst und anklopfst. Und dass ich jetzt zurücktreten darf. Ach, sorg dafür, dass du allein das Wort hast jetzt. Du kennst die Verlorenen, die auf dem Weg in die Hölle sind, die Friedelosen, die Gebundenen, die Schuldbeladenen. Herr, du kennst sie, dich jammert des Volks. Mach du jetzt weiter mit der Evangelisation. Und wir stellen uns alle unter deine segnenden, durchgrabenen Hände. Amen. Lob, Ehre und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohn.